SRF 2 Kultur.
Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und wird in der Schweiz, in manchen Kantonen, aber auch in aller Welt begangen. Welche Bedeutung hat dieser Tag in fernen Ländern, zum Beispiel in Nordafrika? Und welche Rolle spielen in den nordafrikanischen Ländern die Gewerkschaften, sofern es sie denn gibt? Darüber habe ich mich mit Nordafrika-Korrespondent Beat Stauffer unterhalten. Er ist im Moment in Marokko, in Rabat, und ich habe ihn gefragt, wie dort der 1. Mai gefeiert wird.
Der 1. Mai wird traditionell mit einem Umzug gefeiert in der Innenstadt, im Hauptboulevard von Rabat. Es nehmen natürlich Gewerkschaften teil. Es gibt viele verschiedene Gewerkschaften und es schließen sich immer andere zivilgesellschaftliche Gruppierungen an. Ich habe den 1. Mai hier in Rabat als friedlich erlebt, als bunt, als farbig. Es ist zu keinen Ausschreitungen gekommen, aber es hat eigentlich relativ wenig Teilnehmer gehabt. Angesichts der Größe der Stadt Rabat sind nur ungefähr 5 bis vielleicht maximal 10.000 Leute auf den Straßen gewesen.
Und wie sieht es denn in anderen Ländern in Nordafrika aus? Wie wird da der 1. Mai gefeiert?
Der 1. Mai wird in allen Ländern und in allen größeren Städten in Nordafrika gefeiert. Man muss einfach wissen, dass die Regimes, die heute noch an der Macht sind oder die bis vor kurzem an der Macht waren, die vom arabischen Frühling weggefegt worden sind, dass die alle versucht haben, die Gewerkschaften zu kontrollieren und sie auf eine Linie zu bringen, die diesen Regimes eben gepasst hat. Und von daher sind die Gewerkschaften wie auch die linken Parteien stark diskreditiert worden. Und die Mobilisierungskraft dieser Gewerkschaften, die ist sehr viel geringer als diejenige von islamistischen Parteien heute.
Das bedeutet also, dass die Gewerkschaften keinen wirklich großen Einfluss haben in diesen Ländern.
In Marokko gibt es eben eine sehr, sehr starke Aufsplitterung und die sozialpolitischen Forderungen und Anliegen der Gewerkschaften, die sind zum Teil jetzt eben von islamistischen Gruppierungen und Parteien übernommen worden. Also gesamthaft gesehen halten Experten die Rolle der Gewerkschaften in der marokkanischen Politik für nicht allzu groß. In anderen Ländern waren die Gewerkschaften ja vollkommen auf Staatskurs, etwa in Algerien, wo es lange keine unabhängigen Gewerkschaften gab. Und Libyen ist ohnehin ein Sonderfall, weil es dort keine Gewerkschaften im internationalen Wortsinn überhaupt gegeben hat.
Sie haben es vorhin kurz angedeutet, das Zusammenspiel oder die Beeinflussung von den aktuellen Regierungen und den linken politischen Kräften. Können Sie mir konkreter noch sagen, welche Rolle die Arbeiterbewegung bei den Revolutionen der letzten Jahre gespielt hat?
Die Gewerkschaften, die haben in Tunesien eine sehr große Rolle gespielt bei den Aufständen, beim sogenannten arabischen Frühling. Dort haben sie die Aufstände, die ja ursprünglich mal von jungen, arbeitslosen, marginalisierten Menschen aus dem Hinterland gestartet worden ist, die haben diese Bewegung, diese Aufstände aufgenommen und in die großen Städte getragen und vor allem organisationell unterstützt. Die UGTT, die Union Générale des Travailleurs Tunisiens, ist immer noch eine sehr wichtige Kraft, auch im politischen Leben im heutigen Tunesien. Und dadurch unterscheidet sich Tunesien von allen anderen nordafrikanischen Ländern.
Beat Stauffer, heißt das auch, dass in Tunesien der 1. Mai viel größer gefeiert wird als in den Nachbarstaaten?
Ich gehe davon aus, dass von der Bedeutung her, die eben die Gewerkschaften in Tunesien haben, als oppositionelle Kraft, die eben eine große Basis hat und die wirklich etwas bewirken kann. Von daher gehe ich davon aus, dass in Tunesien der heutige 1. Mai im Zeichen der Islamisierung der Gesellschaft und im Zeichen der Regierung von Nahda, dieser islamistischen Partei, die eben von den säkularen Kräften in Frage gestellt wird, dass dort der 1. Mai eine sehr viel stärkere Bedeutung hat als in den anderen nordafrikanischen Ländern.
Wie sieht es eigentlich heute im hohen Norden aus? Was passiert in Schweden am 1. Mai? Bruno Kaufmann berichtet.
Die Stadtpläne, die in den großen Zeitungen abgedruckt werden, zeigen jedes Haus. Die Zeitangaben, die darunter stehen, geben jede Minute an. Am 1. Mai wird in ganz Schweden nicht nur nicht gearbeitet, an diesem Tag wird nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen. Da gibt es einmal die zahlreichen Demonstrationszüge der Linken, begonnen bei den Sozialdemokraten. Sie pflegen hier in Stockholm in guten Jahren bis zu 20.000 Menschen zu versammeln. Die postkommunistischen Parteien und andere, noch radikalere Kräfte bleiben dagegen weitgehend unter sich. Doch auch sie marschieren durch die Stadt, gemäß publizierten Strecken und Plänen, sodass sich am 1. Mai auch niemand wirklich in die Haare geraten muss. Aber Achtung! Der 1. Mai ist im größten nordischen Land nicht nur der Tag der Linken. Ganz im Gegenteil, auch die rechtsnationalen Schwedendemokraten marschieren an diesem Tag durch die königliche Hauptstadt. Und selbst die regierenden Konservativen treffen sich zum Tag der Arbeit in aller Öffentlichkeit in einem Park. Kein Wunder eigentlich, denn die konservative Partei nennt sich schon seit längerem die neue Arbeiterpartei und tritt für Sozialstaat und hohe Steuern ein. Auch das kann letztlich nicht überraschen, denn wer in Schweden regieren möchte, muss anerkennen, dass in diesem Land am Polarkreis eine klare Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger direkt oder indirekt ein Einkommen aus der Staatskasse bezieht. Umgekehrt bezahlen die gut 9 Millionen Schwedinnen und Schweden auch mehr als 50% ihrer Einkommen in diese gemeinsame Kasse. Am 1. Mai wird denn auch nicht dafür demonstriert, den Sozialstaat zu stärken oder zu schwächen, sondern alleine darum, um aufzuzeigen, wer diesen am besten verwalten kann. Doch der 1. Mai ist in Schweden nicht einfach so etwas wie der politische Nationalfeiertag, sondern gleichzeitig auch noch ein ganz großes Jahreszeitfest. Denn der 1. Mai ist auch der Walpurgistag. In der vergangenen Nacht ging deshalb Land auf, Land ab die Post ab. Bei Feuern, wilden Festen und allen möglichen vorchristlichen Riten. Nicht die ganze Festgemeinde ist heute für die zahlreichen politischen Anlässe schon wieder auf den Beinen. Und das ist auch gut so. Denn auch aus diesem Grund bleibt der 1. Mai in Schweden trotz unterschiedlichster Mobilisierungshintergründe fast immer ein friedlicher, ruhiger Tag, an dem selbst die Polizei einmal Pause machen kann.
Heute ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Dieser Tag wird in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich begangen. In manchen Regionen könnte man meinen, es sei einfach Sonntag. In anderen Städten, da gibt es viele, die auf die Straße gehen und demonstrieren. In unseren Nachbarstaaten ist es ähnlich. Doch wie sieht es auf der anderen Seite des Atlantiks aus? Uli Achermann erzählt, was heute in Argentiniens Hauptstadt in Buenos Aires los ist.
Es ist weder zu übersehen noch zu überhören, wenn die argentinischen Gewerkschafter auf die Straße gehen. Zu den Umzügen gehören Pauken und Trillerpfeifen, Sprechchöre und Feuerwerkskörper. Gründe fürs Demonstrieren gibt es zuhauf. Argentinien hat eine Jahresinflation von fast 30%. Doch die Regierung schummelt und lässt das Statistische Amt nur 10% Teuerung ausweisen. In den Lohnrunden beharren die Gewerkschaften aber auf dem vollen Teuerungsausgleich und auf Reallohnverbesserungen. Immer öfter mischt sich die Regierung bremsend in diese Verhandlungen ein. Mit dem Ziel, die Inflation nicht noch zusätzlich anzuheizen. Im Schulwesen zum Beispiel, wo die Lehrer mit rund 20% Teuerungsausgleich Vorlieb nehmen mussten. Die Opfer, welche die angeblich fortschrittliche Regierung von Präsidentin Christina Kirchner den Arbeitern abverlangt, führt zu immer schwereren Konflikten. Zu Konflikten, welche die politische Stabilität und Regierbarkeit Argentiniens beeinträchtigen. Das kommt daher, weil eines der Standbeine des regierenden Peronismus die Gewerkschaften sind. Die Peronisten sind nicht nur eine Partei, sondern eine Bewegung mit einem Jugend-, Frauen- und Gewerkschaftsflügel. 3 der 5 Gewerkschaftsdachverbände haben sich inzwischen im Streit von der Regierung getrennt und sind in die Opposition gegangen. Die anderen 2 dürften schnell folgen. Die argentinischen Gewerkschaften sind vom Arbeitsrecht privilegierte Konglomerate, schwer korrupt und hierarchisch statt demokratisch organisiert. Ihre Stellung in der Gesellschaft ist so stark wie jene der britischen Gewerkschaften in der Zeit vor Margaret Thatcher. Auch in Argentinien kommt es vor, dass die Gewerkschaften willkürlich etwa die Auslieferung von Tageszeitungen stoppen, als politische Repressalie, nicht etwa als Folge von Arbeitskämpfen. Veraltet und minimalproduktiv ist die argentinische Industrie vor allem, weil die Gewerkschaften ihre Modernisierung hintertreiben und mit ihren Forderungen potenzielle Investoren abschrecken. Oft fällt in Argentinien der Begriff Mafia, wenn von den Gewerkschaften die Rede ist. Denn sie sind auch Krankenversicherer ihrer Mitglieder und unterhalten ein riesiges Netz von eigenen Kliniken. Der Staat subventioniert diese Einrichtungen mit Millionen. Transparenz gibt es weder gegen innen noch nach außen. So kommt es, dass der Boss der CGT, des größten Gewerkschaftsverbandes, selber Großunternehmer ist und vielfacher Millionär dazu. Am Tag der Arbeit machen die Gewerkschaften ihren Forderungen auf dem Pflaster von Buenos Aires Luft. Aber der Protest ist längst Alltag. Die Unzufriedenheit und die Konflikte wachsen, ebenso ihre Zahl und Intensität. In Argentinien ist jeder Tag ein 1. Mai.
Die Arbeit ruhte heute in vielen Betrieben hierzulande. Einige Leute waren an Demonstrationen, besuchten Umzüge und lauschten Ansprachen. Andere hingegen gönnten sich einfach einen freien Tag. Auf der ganzen Welt wird dieser Tag gefeiert, nicht immer am 1. Mai. Die US-Amerikaner zum Beispiel warten damit bis zum Herbst. Ruth Witwer aus der US-Hauptstadt Washington, D.C.
Der amerikanische Labor Day will nicht wie alle anderen sein. Nicht nur wird er ohne das nach dem O übliche U geschrieben, sondern er findet auch erst am ersten Montag im September statt. Der Termin geht zurück auf die erste Arbeiterdemonstration mit Picknick in New York. Zur Demonstration aufgerufen hatte am 5. September 1882 die Gewerkschaft Central Labor Union. 12 Jahre später rief Präsident Grover Cleveland einen nationalen arbeitsfreien Tag aus. Als Politiker tat er dies nicht ganz ohne Hintergedanken. Er hatte nämlich zuvor im Sommer 1894 den größten Arbeiterprotest der amerikanischen Geschichte, den Pullman-Streik, brutal niederschlagen lassen. Cleveland realisierte, dass dies schlecht für seine Wiederwahl war. Um die Arbeiterschaft zu beruhigen, schenkte er ihr einen landesweit gültigen Tag der Arbeit. Bewusst entschied er sich dabei gegen den 1. Mai. Ihm schien der Mai-Termin wegen der blutigen Haymarket-Unruhen als emotional zu aufgeladen. Weil die Regierung und die Arbeitgeber es nicht schafften, bis zum 1. Mai 1886 den 8-Stunden-Arbeitstag einzuführen, kam es am 4. Mai in Chicago zum Generalstreik. Dieser artete aus. Am Haymarket Square starben 8 Polizisten, 4 Gewerkschafter wurden hingerichtet. Damit keine negativen Erinnerungen an das Mai-Massaker in Chicago aufkamen, unterstützte Präsident Cleveland für den Labor Day den September-Termin. Dieser wurde bereits von mehreren Staaten inoffiziell als Tag der Arbeit gefeiert. Das Wahlmanöver hingegen nützte Cleveland nichts. Er schaffte nicht einmal die Nomination seiner Partei, den Demokraten. Heute ist der Labor Day in den USA vor allem eines: eine Shoppingschlacht. Er gilt neben dem Black Friday nach dem Thanksgiving-Donnerstag als umsatzstärkster Ausverkaufstag. Er markiert auch das Ende des Sommers. Entsprechend überfüllt sind die Ausflugsziele und Badestrände. Für die Modebewussten und die oberen 10.000 ist es die letzte Gelegenheit, um weiße Kleider tragen zu können. Nach dem Labor Day wird dies von Stilpäpsten nur noch mit Naserümpfen quittiert.
Ruth Witwer aus Washington, D.C. Ganz bedeutungslos ist der 1. Mai aber dennoch nicht in den USA. Er gilt als Loyalty Day. Amerikaner und Amerikanerinnen bekräftigen dann ihre Loyalität zum Staat und anerkennen die amerikanische Freiheit. Von Regierungsbeamten wird erwartet, dass sie ihre Häuser am 1. Mai mit der US-Flagge schmücken.
Weltweit.
Der New Yorker Rockefeller Plaza ist einer der prominentesten Plätze Manhattans. Im Winter steht hier, gleich bei der Fifth Avenue, ein riesiger Weihnachtsbaum. Und während des Sommers zeigt jeweils ein Star aus der Kunstwelt eine Arbeit. Nun wurde auf dem Rockefeller Plaza letzte Woche eine neue, temporäre Skulpturen-Installation enthüllt. Und zwar vom Schweizer Künstler Ugo Rondinone. Human Nature heißt die Arbeit. Sie besteht aus 9 riesigen, 6 Meter hohen Steinfiguren, die man anfassen darf. Ich habe mich mit unserer New York-Korrespondentin Sascha Werner unterhalten und sie gefragt, welche Bedeutung das für den Schweizer Künstler hat, dass er sein Werk mitten in Manhattan unter freiem Himmel zeigen darf.
Es bedeutet eine ganze Menge, denn eine Sehenswürdigkeit wie das Rockefeller Center garantiert ja an sich schon einfach ein Massenpublikum. Die Plaza ist aber auch deshalb einer der prestigeträchtigsten Orte für öffentliche Kunst in der Stadt, weil die Immobilienfirma, der das Rockefeller Center gehört, es sich in den vergangenen Jahren ja zur Aufgabe gemacht hat, jeden Sommer einen anderen internationalen Kunststar mit der Dekoration zu beauftragen. Das fing mit den Spinnen von Louis Bourgeois an. Es gab einen gigantischen Hund aus Blumentöpfen von Jeff Koons und den berühmten Sky Mirror, den Himmelsspiegel von Anish Kapoor. Ugo Rondinone befindet sich also in durchaus illustrer Gesellschaft, einmal ganz abgesehen davon, wie Sie das auch schon in Ihrer Einführung erwähnten, dass dies ja auch der Ort ist, wo im Dezember jeweils der berühmte Weihnachtsbaum die Besucher anzieht.
Das ist jetzt ein Beispiel von Kunst im öffentlichen Raum in New York. Gibt es noch mehr Kunst unter freiem Himmel während der Sommermonate, also temporäre Kunst?
Und wie? Im Sommer verwandelt sich New York in ein richtiges Freilichtmuseum. Es gibt Dutzende von Projekten und ich kann Ihnen vielleicht einmal 3 ganz unterschiedliche als Beispiel nennen. Das eine trägt den Titel After Hours, also nach Geschäftsschluss, und befindet sich an der einst berüchtigten, heute ziemlich angesagten Bowery an der Lower East Side. Es ist nur im Dunkeln zu sehen, eben nach Feierabend, wenn die Geschäfte ihre Rollläden runterlassen. 15 Künstler aus der ganzen Welt haben diese Rollläden bemalt, darunter auch die Schweizerin Sylvie Fleury. Dann gibt es die Highline, den Bahnübergang in Chelsea, der in einen Park verwandelt worden ist. Und wenn man über diese Highline spaziert, begegnet man gleich mehreren Kunstwerken. Von einer Toninstallation, die die Umgebung mit Dschungelgeräuschen beschallt, bis zu einer lebensgroßen Frauenfigur, die eine Mischung aus griechischer Statue und Android darstellt. Und fürs dritte Kunstwerk muss man in die Luft schauen, beziehungsweise auf die Wassertanks, die in New York noch immer viele der älteren Gebäude krönen. Eine ganze Reihe dieser Wassertanks werden diesen Sommer über nämlich eingepackt und von namhaften Künstlern mit Sprüchen oder Mustern oder mit Hauben versehen.
Sie sagen, New York wird zu einem großen Freilichtmuseum im Sommer. Logisch, die Touristen und Touristinnen freuen sich darüber. Aber wie ist das bei der New Yorker Bevölkerung, die damit einen Sommer lang leben?
In New York erregt öffentliche Kunst eigentlich kaum je die Gemüter. Einer der Gründe dafür ist, dass das Hauptargument, das in der Schweiz bei solchen Debatten gelegentlich vorgebracht wird, hier schlicht nicht gilt. Es geht nämlich für diese Projekte kein Penny Steuergeld drauf. All diese Installationen werden von Privaten finanziert, die ihrerseits sehr geschickt zusätzliche Sponsoren organisieren. Das Einzige, was von der Stadt kommt, ist die Bewilligung, die Dinge aufzustellen. Außerdem ist New York auch zu groß, zu dicht bevölkert und zu sehr in ständiger Bewegung, als dass der territoriale Anspruch Einzelner oder auch kleiner Gruppen überhand nehmen könnte. Hier fängt man an zu protestieren, wenn ganze Straßenzüge abgerissen werden sollen, aber nicht, wenn man sich ein paar Monate lang mit einem Kunstwerk vorm Haus abfinden muss, dass man sich nicht unbedingt ins eigene Wohnzimmer stellen würde.
Was ist eigentlich die Motivation hinter so viel Kunst im öffentlichen Raum?
Naja, halt Glück auf Erden. Nein, aber natürlich stehen dahinter auch knallharte Geschäftsinteressen. Künstler erhöhen mit solchen Projekten ihren Bekanntheitsgrad und ihr Prestige. New York selber, und das wird Bürgermeister Michael Bloomberg auch nicht müde zu betonen, bringt der Kulturtourismus jährlich 21 Milliarden Dollar in die Kasse. Und dazu gehören eben auch solche Attraktionen. Und die Firmen, die das Ganze sponsern, demonstrieren damit natürlich ihr kulturelles Niveau. So schneiden sich also alle ihr dickes Stück vom Kunstkuchen ab.
SRF 2 Kultur am Mikrofon, Jennifer Kakshuri, bei mir im Studio Remo Vitelli mit den Kulturnachrichten.
5 Tage ganz im Dienste des Buches. Heute ist in Genf die internationale Messe für Buch und Presse eröffnet worden. Bis am Sonntag werden 90.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Prominente Autoren sind dieses Jahr in Genf, zum Beispiel der US-Amerikaner Douglas Kennedy und die Franzosen Eric Emmanuel Schmidt und Philippe Gion. Gastland an der Buchmesse in Genf ist Mexiko. Die Publikumsmesse BEA in Bern hat dieses Jahr einen bemerkenswerten Gast. Das Alternative Kultur- und Politzentrum Reitschule. Diese hat an der BEA einen Stand. Selbstironisch haben die ehemaligen militanten Revoluzzer einen schwarzen Block aufgebaut mit Schubladen, deren Inhalt Aufschluss über die Reitschule geben soll. Die Reitschule begann vor 25 Jahren als subkulturelles Bollwerk gegen Biederkeit und Bürgertum. Heute nimmt sie teil an der BEA, der Messe für Landwirtschaft und Kleingewerbe. Eine 3,2 Millionen Jahre alte Dame kehrt zurück in ihre Heimat. Unter großem Medienrummel ist das weltberühmte Fossil Lucy nach Äthiopien zurückgebracht worden. Das Skelett war nun 5 Jahre lang in Museen in den USA ausgestellt. Lucy ist der wohl berühmteste Haufen Knochen der Welt. Mit diesem Fund ist bewiesen, dass die Vorläufer des modernen Menschen schon vor 3 Millionen Jahren aufrecht gehen konnten. Und Lucy beweist, dass alle Menschen auf der Welt den gleichen Ursprung haben. Das sagte Lucys Entdecker, der Anthropologe Donald Johansson, heute in Addis Abeba. Wir sind im Grunde alle Afrikaner. Nun ist Lucy zurück in Afrika.